Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Rohrfunk. Unser heutiger Gast ist Professor Thomas Wegener. Bis 2021 war er als Vizepräsident für Forschung, Transfer, Gleichstellung und Weiterbildung an der Jade-Hochschule in Oldenburg beschäftigt. Zudem war er bis vor kurzem Vorstandsmitglied beim Institut für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg und Berater bei der Tochter des Instituts, der IRO GmbH Oldenburg. In der heutigen Folge diskutieren wir unter anderem, welche Rolle das Institut und die Jade-Hochschule in der Zukunft des Rohrleitungsbaus spielen, welche Fördermöglichkeiten beide anbieten und wie Unternehmen in der Praxis davon profitieren können. Mit dabei ist natürlich auch Dommel-Geschäftsführer Benedikt Stentrup.
Ja, hallo Thomas, hallo Benedikt. Wir können heute mal zurückschauen, nämlich auf Benedikts Uni-Zeit. Und Thomas, deine auch.
Das Schlimme ist, bei der Vorbereitung der Folge ist mir aufgefallen, wie lange mein Studium her ist und daraus schlussfolgere ich, wie alt ich mittlerweile geworden bin.
Doch schon eine Weile.
Der Einzige, der älter geworden ist, uns ja. Beide. Also betrifft das nicht.
Nee, danke. Na, so ist das.
Ja, nein, ich habe gerade schon gesagt, ob deine Diplomarbeit denn gut war, die du bei Thomas geschrieben hast. Also Studium, ja, ist lange her, aber kann man sich noch an die Diplomarbeit erinnern und weiß man noch, welcher Inhalt das war?
Ja, die Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für ein Kanalsanierungsunternehmen.
Ja,
das war
danach. Und damit mal, also ich kann mich daran auch gut erinnern, aber das ist vielleicht auch keine ganz große Überraschung, weil wir haben uns ja irgendwo am Ende nie ganz aus den Augen verloren.
Nee, richtig.
Seit der Zeit, wenn ich mich erinnere, immer mal wieder über den Weg gelaufen in den verschiedenen Bereichen, obwohl du ja eigentlich immer so in einem großen Bereich tätig warst, aber hier in Oldenburg, auf dem Giro, haben wir uns, auf dem Forum haben wir uns oft gesehen. Und ich kann mich gut erinnern an die Zeit, weil das war schon, ich sag mal, ein bisschen ungewöhnlich, jedenfalls aus meiner Sicht. Die meisten Studierenden, Mareike, wollten natürlich gerne was machen aus so, ich sag mal, wir wollten ja gerne was bauen oder was kalkulieren oder was planen. Und da kommt Benedikt um die Ecke und sagt, er möchte was über Qualitätsanforderungen und Nachweise machen. Das ist dann schon relativ, aus meiner Sicht damals im Vergleich zu anderen Themen, also nicht ganz so ein besonders interessantes Thema gewesen. Also schon ein Thema mit Hintergrund und mit dem Blick auf Mitarbeiter, auf Gesundheit im Bereich der Arbeitsausführung und so weiter. Also ein Thema, wo sich hier wirklich nicht jeder rantraut.
Das ist aber interessant, weil dich das ja heute auch noch umtreibt.
Ja, ist ja mal, gerade das Thema Gefährdungsbeurteilung ist natürlich heute totaler Standard. 2005 gab es da zwar, klar, die Paragraphe im Arbeitsschutzgesetz schon, aber da gab es insbesondere jetzt bei uns in der Kanalsanierung noch nicht so viel. So, und die Unterlagen von der BG Bau gaben das nicht her und ich hatte die Herausforderung, man hatte mir ja schon den Job als Bauleiter angeboten und ich musste dann meinen damaligen Arbeitgeber noch darauf hinweisen, dass ich ja eigentlich noch eben meine Diplomarbeit machen muss. Und dann hatte ich quasi zum, weiß nicht, 1.3. hatte ich den Job als Bauleiter und dann hatte ich sage und schreibe den ganzen Februar Zeit, um meine Diplomarbeit hintereinander zu kriegen. War aber gut, weil ich mit dem ganzen, damit der Diplomarbeit natürlich den ganzen Betrieb da kennengelernt habe, weil ich ja die ganzen verschiedenen Tätigkeiten mir angucken musste und wo da Gefahren und lauern und wie man die abschalten kann. Und das war so für meine Einarbeitung war das auch eine super Sache. Und ich hatte ja neben Thomas noch einen Zweitprüfer aus meinem Unternehmen. Und die waren sich nachher relativ einig, was dann auch die Benotung anging. Das war natürlich dann ein Ritterschlag irgendwo. Und so für mich ein schöner Abschluss eines noch schöneren Studiums.
Ja, das heißt ja, es war erfolgreich. Interpretiere ich daran.
Ja. Sehr schön. Also ganz so schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Man sieht es ja an dem weiteren, späteren Lebensweg, sag ich mal, oder beruflichen Weg, den Benedikt dann eingeschlagen hat. Ne?
Nein, das passt. Das war ein gutes Handwerkszeug. Ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen für Bauwirtschaft studiert, also kein reines Bauingenieurwesen. Und von den Inhalten beim Wirtschaftsingenieur kann ich ja heute auch alles gebrauchen. Also egal, ob auf der ingenieurmäßigen Seite, dass ich weiß, was ist denn ein E-Modul und so weiter und wofür braucht man das. Und auf der anderen Seite die kaufmännischen Dinge wie Controlling, was ist denn eine Leistungsmeldung, was ist eine Rückstellung, also die Sachen, wo sich mancher Ingenieur dann schwer tut, wenn er mit den eigenen Kaufleuten über das Baustellenergebnis diskutiert. Das habe ich natürlich im Studium auch schon lernen dürfen. Das hat mir also für später auch geholfen.
Ja, und vor allen Dingen auch begreifen können, dass das wichtig ist. Wie gesagt, der Ingenieur, der Bauingenieur, der hat immer sein Projekt vor Augen und der möchte gerne irgendwas bauen oder irgendwas machen, vergisst dabei aber ein wenig oft, dass es auch darum geht, dass man mit seinem Projekt Geld verdienen muss und dass der Kaufmann, der zu Hause das Geld zählt sozusagen und darauf achtet, dass die Firma, überleben kann, dass der auf die Informationen draußen von der Baustelle angewiesen ist. Und das geht zum Beispiel nur über eine Leistungsmeldung. Sehr schön, Benedikt, dass du das so sagst, weil das predigte ich ja auch immer, wenn ich mich richtig erinnere, in meinem Fachbaubetrieb.
Ja.
Ja, Thomas, bei dir ist ganz interessant, dass du eine Vergangenheit hast, die nicht nur rein theoretisch ist.
Nee, das
du hast ja mal vorher was anderes gemacht.
Also ich habe auch Bauingenieurwesen damals studiert und dann war ich auch lange Zeit erstmal in der Bauwirtschaft. Das stimmt schon, fast 2 Jahrzehnte lang. Und zwar im Rohrleitungs- und Anlagenbau. Da war ich in verschiedenen Positionen, also Bauleitung und was weiß ich, Abteilungsleitung und nachher Niederlassungsleiter. Und natürlich auch in dem Zusammenhang tätig für Projekte oder beschäftigt mit Projekten. Das war besonders interessant, so im Inland und im Ausland, also eigentlich auch bei größeren Dingen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich, glaube ich, dann später an der Hochschule den Studierenden irgendwie mit auf den Weg geben konnte, über Dinge, die man aus der Praxis her kennt, eigentlich nur aus der Praxis her kennen muss. Dass es oft gar nicht großartige Berechnungen sind, es gibt keine Ringintegrale auf der Baustelle zu lösen oder Differentialgleichungen, sondern manchmal geht es darum, den gesunden Menschenverstand anzuwenden und dass man manchmal auch an Klitzekleinigkeiten und ich sag mal Gänsefüßchen Dusseligkeiten im Rückblick scheitert oder Fehler macht und dass man sich davon nicht, ich sag mal, zurückwerfen lassen darf oder enttäuschen lassen darf oder frustrieren lassen darf, sondern dass man einfach, wie heißt es so schön, wieder aufstehen muss und neu angreifen.
Davon hat man als Student sicherlich profitiert, wenn jemand irgendwie aus der Praxis was berichten kann.
Ja, genau. Also ich hab die Vorlesungen von Thomas auch als sehr praxisnah, aber auch als sehr humorvoll in Erinnerung. Ich kann mich noch dran erinnern, da ging es um das Thema, was ist denn ein Mangel, wenn man also was baut und das ist mangelhaft und was ist das denn? Und da hat Thomas das damals sehr anschaulich dargestellt. Er hat gesagt, wenn meine Frau ein Kleid anhat, das überhaupt nicht aussieht, dann kann ich ihr das sagen. Sag, du Schatz, lieber nicht. Aber wenn da erstmal die Fassade an einem Gebäude dran ist und die sieht nicht gut aus, dann ist das ein Mangel. So ist es salopp formuliert. Und da war, merkst du ja, das sitzt jetzt heute 20 Jahre später immer noch, was ein Mangel ist. Ne? Und dass man das nicht so einfach wegmachen kann. Und das waren so diese Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, oder die natürlich auch helfen, sich die Inhalte zu merken. Ne? Das ist, wenn da nicht nur, es gab also natürlich wie an jeder Hochschule, gab es auch Dozenten, die haben sich sehr strikt an Literatur orientiert und da ein Kapitel nach dem anderen aus irgendeinem Projektmanagementbuch an die Wand geworfen. Thomas hatte auch einen roten Faden in der Vorlesung, aber konnte auch immer noch aus seiner Berufspraxis Geschichten, Anekdoten oder handfeste Beispiele dazu liefern, was einfach dann die Vorlesung attraktiv gemacht hat. Aber man merkte, dass das vermittelte Wissen sitzt immer noch.
Ja, Thomas, wie bist du denn überhaupt an die Uni gekommen, dann aus der Praxis heraus?
Ja, also man muss dazu sagen, müssen immer mehrere Dinge zusammenkommen. Also einmal natürlich muss die Situation so sein, dass sie günstig ist, wenn man so will. Und man muss natürlich auch selbst innerlich bereit sein. Ich war schon eigentlich immer interessiert daran, in die Lehre zu gehen. Ich habe damals nach meiner Schulzeit, als ich 18, 19 war, erst überlegt, ob ich nicht Lehrer werden wollte. Und dann habe ich mich allerdings entschieden, weil das ist ja nun schon viele Jahrzehnte her, wie man sich denken kann. Damals hieß es gibt eine Lehrerschwemme und ich habe es auch. Da habe ich mich dann entschieden, Bauingenieurwesen zu studieren, weil ich der Meinung bin oder war, und das war auch wohl einigermaßen richtig, dass man als Bauingenieur eigentlich alles Mögliche machen kann. Also man kann in die Bauwirtschaft gehen, in die ausführende Wirtschaft, aber man kann auch in ein Planungsbüro gehen. Oder man kann zur Behörde gehen. Also die Entscheidung, was man denn wirklich werden will, kann man auch ein bisschen aufschieben sozusagen. Naja, und dann bin ich nach dem Bauingenieurstudium, wie gesagt, zunächst einmal im Tiefbau gelandet, also im Rohrleitungs- und Anlagenbau. Das ist ja Rohrleitungsbau, 50%, die andere Hälfte ist einfach Tiefbau. So, da war ich dann viele, viele Jahre und dann ergab sich hier an der Jadehochschule, damals hieß das ja noch Fachhochschule Oldenburg, die Gelegenheit, weil ein Vorgänger von mir, ein Kollege ausschied, in den Bereich Baubetriebslehre zu gehen. Und so hieß auch meine Denomination, Baubetriebslehre. Das heißt, Kalkulation, Angebotsbearbeitung im weitesten Sinne, auch rechtliche Grundlagen, also das, was man VOB vielleicht mit der VOB bezeichnet, natürlich immer nur Basiswissen, ist klar, ich bin ja kein Jurist, aber auch Bauverfahrenstechnik zum Beispiel erinnere ich, oder wie gehe ich um mit Abrechnung, was ist ein Nachtrag, was ist eine Leistungsmeldung, das muss man mal wissen und wie stelle ich die auf. Ja, und all diese Dinge, die man also braucht für das Abwickeln von Baumaßnahmen, beziehungsweise für das Beschaffen von Baumaßnahmen auch, wenn man so will. Und da bin ich schon ganz nah dran an Benedikt, im Prinzip, der ja auch aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen kommt, der also diese Dinge noch weit mehr gehört hat als dieser gewöhnliche Bauingenieur, den Studierenden sozusagen mitgeben, wie wickel ich tatsächlich Baumaßnahmen ab, wenn man das mal so ganz vorfall sagen darf. Und da hatte ich ja nun viel Erfahrung. Und bei dieser Position an der Jadehochschule kam es eben auf diese Erfahrung dran. Und da lag es dann relativ nahe. Ich habe das gar nicht mal gemerkt, dass hier eine Position frei war. Ein Kollege hier an der Hochschule, kann ich ruhig sagen hier, das war der Dr. Kruse, der Siedlungswasserwirtschaft damals unterrichtet hat, jetzt lange in Pension ist, den ich eigentlich auch privat kannte aus verschiedenen Kontakten, der mich darauf angesprochen hat, gesagt, du, das ist genau das Richtige für dich, da heb mal die Hand und steig in das Bewerbungsverfahren ein. Das war ein bisschen aufwendig, das ist klar, aber am Ende konnte ich das zum Glück nicht beenden und so bin ich dann 1999 in die Hochschule gekommen. Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht, wenn ich das mal so salopp sagen darf, Mensch, was habe ich damals für ein Glück gehabt? Das war doch toll. Im Nachhinein sage ich mal so, was hat die Hochschule da für ein Glück gehabt?
Ja, du warst dann ja auch Vizepräsident für, so und jetzt kommt eine ganze Liste, wie das so ist, Forschung, Transfer, Weiterbildung und Gleichstellung. Heißt, was ist da so Inhalt gewesen?
Ja, das ist richtig. Also das war so, dass ich erstmal viele, viele Jahre genau das gemacht habe, was ich gerne wollte, nämlich mit Studenten und Studentinnen mich zu umgeben. Und ich habe dann natürlich all das, was ich so wusste, oder zumindest nehme ich mal an, einen Teil dessen, was ich so erfahren habe oder wusste, dann auch versucht irgendwie unterzubringen, im Wesentlichen in dem Fachbereich oder in den Fächern der Baubetriebslehre, also Kalkulation, was ich eben schon sagte, oder Bauverfahrenstechnik zum Beispiel, oder eben auch Baubetrieb. Aber eben auch so ein paar Fächer aus dem Rohrleitungsbau habe ich angeboten gehabt, im Portfolio gehabt, weil ich ja speziell im Rohrleitungsbau und Anlagenbau tätig war. So, und als ich das viele, viele Jahre gemacht habe, dann gab es hier ja auch das Institut für Rohrleitungsbau, wo ich so ein bisschen eingestiegen bin und auch Projekte abgewickelt habe, also auch die sogenannte Drittmittelforschung dann hier so ein bisschen aktiviert habe. Da hat man mich dann gefragt, der damalige Präsident, oder es war eigentlich auch, ja, wenn man so will, der damalige Präsident hat, der seine Vizepräsidenten, wenn man so will, für die verschiedenen Ressorts sich zusammensammelt, genau drei an der Zahl, der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen die Hochschule zu leiten. Und das war nochmal eine neue Herausforderung, die ich dann die letzten 6,5 oder 7 Jahre gemacht habe, bis zur Rente. Der Nachteil dabei war, sage ich ganz offen, dass ich dann kaum noch Unterricht zu machen hatte. Also ich war fast befreit. Es geht auch nicht alles parallel. Ich habe also das, weswegen ich an die Hochschule gekommen bin, nämlich Umgang mit Studierenden, fast aufgeben müssen. Nur noch 1, 2 Fächer habe ich dann gemacht, aber im Wesentlichen dann diese Verwaltungstätigkeit der Hochschule und das wieder ein bisschen langweiliger war, muss ich sagen. Obwohl es unheimlich lehrreich war für mich, weil ich viele Prozesse, die im Hintergrund laufen, die ich als eigentlich reiner Hochschullehrer eigentlich gar nicht so richtig mitgekriegt habe, um die ich mich gar nicht zu kümmern hatte, ich dann natürlich kennenlernen durfte. Also eigentlich war es nochmal ein Einblick in eine ganz andere Welt, muss ich sagen, wertvoll und auch viele Leute wieder kennengelernt, auch im Ministerium, mit Vorgaben, mit Verwaltungsvorschriften, mit Gremien hat man dann zu tun. Elende Diskussionen um aus meiner Sicht Kleinigkeiten, die ich früher einfach so entschieden habe, als Bauleiter sowieso. Aber das geht an einer Hochschule nicht. Wir sind da schon eine Einrichtung, die sehr, sehr basisdemokratisch orientiert ist. Das habe ich, wie gesagt, in den letzten paar Jahren gemacht. Naja, und dann war ich natürlich für die Forschung zuständig, ist klar, habe ich schon gesagt. Und Transfer war ganz wichtig. Heute heißt das Third Mission. So steht es übrigens auch im niedersächsischen Hochschulgesetz drin. Da sind die Hochschulen dafür zuständig, neben der Lehre, das ist noch immer der Hauptauftrag, Forschung und Mission, also Wissenstransfer in die Wirtschaft. Das ist eine der Aufgaben, sind die wichtigsten Aufgaben. Und wie gesagt, davon habe ich dann ein, zwei übernehmen.
Dieser Forschungsaspekt und der Transfer in die Wirtschaft, da sind wir ja quasi dann genau unter anderem zum Beispiel bei Dommel. Wo kriegt ihr diese Leistung mit und wie kriegst du das vielleicht auch mit bewusstem Auge mit, Benedikt, weil du noch vielleicht ein bisschen ab und zu nach Oldenburg schielst?
Ja, natürlich. Also ich verbinde ja mit der Studienzeit in Oldenburg viel Positives. Dadurch, dass wir ein kleines Semester waren, also ungefähr 40, 45 Studierende, hat man natürlich auch einen engeren Draht gehabt zu den Lehrkräften als an höheren an größeren Fakultäten. Wir haben aber auch im Nachhinein noch Bachelor- und Masterarbeiten auch betreut. Also da waren Thomas Wegener und ich eher Erstprüfer, ich Zweitprüfer. Da kann ich mich an einen jungen Mann erinnern, der hat hier über Software-Einführung oder Einführung einer Bausoftware bei uns seine Masterarbeit geschrieben. Also das ist natürlich ein super Instrument, gerade diese Abschlussarbeiten von Studierenden zu betreuen, weil man eben merkt, okay, was bringen die da gerade von der Hochschule mit? Wie ist das Handwerkszeug? Wo können die uns im Unternehmen damit dienen und helfen? Und das haben wir ja schon mehrfach gemacht, nicht nur mit der Jade-Hochschule, sondern auch mit anderen Standorten. Da kriegen wir es am intensivsten mit, also wenn wir Abschlussarbeiten betreuen. Und jetzt in Oldenburg natürlich speziell über das Institut für Rohrleitungsbau, was ja in unserer Branche aktiv ist. Da kriegt man ja schon mit, an was forschen die gerade. Und da gibt es eine ganz nette Zeitschrift vom Institut für Rohrleitungsbau, die so, weiß nicht, 3-4 Mal im Jahr darüber berichtet, was da gerade so läuft. Und ja, die lese ich schon auch sehr gerne.
Ja, Thomas, du warst bis vor kurzem IRO oder für das IRO Vorstandsmitglied. Ja. Was waren denn da deine Aufgaben?
Ja. Also das IRO, das Institut für Rohrleitungsbau, ist ja ein gemeinnütziger Verein, wenn man so will, oder ein Verein erstmal, der die Gemeinnützigkeit beantragt hat und auch genehmigt bekommen hat vom Finanzamt. Da gibt es einfach einen Vorstand, wie in jedem Verein, wie auch im Fußballverein, das kennt man ja so. Und als Vorstandsmitglied hat man natürlich im Prinzip die Aufgabe, das, was man in der Satzung des Vereins, das kennt ja auch viele aus dem privaten Bereich, was da so mal aufgeschrieben ist, das umzusetzen. Und die wichtigste Aufgabe dieser Idee Institut für Rohrleitungsbau ist eigentlich die, nach meiner Meinung, dass man sich um den Bereich der Rohrleitungen kümmert. Da hat man sich vorher, also vor Institutsgründung, meiner Meinung nach, haben sich relativ wenig Leute drum gekümmert, beziehungsweise nur sporadisch. Also mein Vorgänger, nicht im Amte, sondern im Institut, das war Professor Lenz, der hat seinerzeit das Institut für Rohrleitungsbau, der hatte diese Idee und der hat das dann seinerzeit mit vielen, vielen Unterstützern und Helfern gegründet und auch groß gemacht, das muss man sagen. Ich habe es dann später eigentlich nur in Gänsefüßchen weitergeführt. Und Lenz hatte die Idee, der hat gesagt, es gibt Leute, die kümmern sich meinetwegen um Straßen hier oder um Brücken oder um, was weiß ich, Stahlbau oder um Holzbauarbeiten oder was auch immer. Aber es gibt eigentlich keinen, der sich um die unterirdische Infrastruktur, die ja so immens wichtig ist für das Bestehen und für das Wachsen eines Standortes, für das Gedeihen eines Standortes ist, darin gibt es gar keinen richtigen. Und da geht es um Wasserleitungen, es geht um Abwasserleitungen natürlich, es geht aber auch um Energieversorgungsleitungen. Und neuerdings kümmern wir uns auch um die Kabel, weil es auch zur Infrastruktur gehört, also Strom und Kommunikation. So, also das, vielleicht weil es keiner sieht, weil es jeder, der normale Bürger, so als selbstverständlich erachtet, dass das funktioniert, was da unten so liegt. Also eine kaputte Straße sieht jeder. Oder merkt jeder, weil man drüber fährt, morgens mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Aber ob ein Rohr kaputt ist unten im Kanal, das merkt man erst dann, wenn das nicht mehr abläuft oder das Wasser nicht mehr aus dem Hahn tropft. Ja, und da hat der Lenz damals, glaube ich, gedacht, wir müssen uns mal um Rohrleitung kümmern. Egal erstmal, egal was für ein Medium da durchgeht. Ja, und das war sozusagen diese Geburtsstunde, diesen Verein zu gründen. Und dann hat er schnell erkannt, dass zum Beispiel die Bauingenieure, die es hier ja in Oldenburg gibt, und Bauingenieurinnen übrigens auch zu einem wesentlichen Teil, 20% mindestens Frauen haben wir hier, dass die sich um all die Dinge kümmern. Die kümmern sich um Stahlbau und um, was weiß ich, Straßen und um Gebäude und um Hochhäuser und um Hafenanlagen. Aber Infrastruktur hat keiner von vornherein so auf dem Schirm. Und da hat er in seinen Vorlesungen und ich übrigens auch im baubetrieblichen Bereich, dann immer wieder Bauprojekte, Baubeispiele aus dem Rollertransport gebracht, um die Leute auch so ein bisschen anzufüttern, wenn ich das mal so sagen darf. Um den Leuten mitzuteilen, nicht ihr müsst alle Rohrleitungsbau machen oder Rohrleitungssanierung machen oder was auch immer, das ist Quatsch. Ich wollte einfach nur dieses Angebot hochhalten und sagen, Mensch, als Bauingenieur kann man hier auch einen interessanten Bereich als Beruf erkennen und entdecken und die Leute dafür zu, also interessieren, dass es da was gibt. Mhm. Ja, und das haben wir dann gemacht im Institut. Und das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben. Also Heranführung junger Leute an dieses Aufgabenfeld unter der Infrastruktur. Mhm.
Ja, das ist mit Sicherheit was, sag ich mal, was für die ganze Branche natürlich ein zentraler Punkt ist, wenn man an Fachkräftemangel und Ähnliches denkt, dass überhaupt Leute nachrücken. Aber welche ganz, sag ich mal, praktischen Fördermöglichkeiten, vielleicht auch bei der Beantragung von Fördergeldern oder Ähnliches. Wo greift da Institut und Hochschule mit der Praxis zusammen? Welche Möglichkeiten haben Unternehmen da?
Also ich sag mal, da haben wir, also was wir in der letzten Zeit häufig gemacht haben, das ist, dass wir mit der Wirtschaft zusammen, mit Industriebetrieben gemeinsam Projekte entwickelt haben, also wo das Interesse der Wirtschaftsunternehmen hintersteht, also dass man sagt, wir müssten eigentlich, wir wären daran interessiert, das und das und das zu entwickeln oder weiterzuführen. Wir vom Institut aus haben das dann so organisiert, dass wir einen Antrag schreiben, auch mit der Möglichkeit, dann öffentliche Fördergelder einzuwerben, speziell dazu, um ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Verfahren zu entwickeln. Und wenn wir da den Zuschlag dann bekommen, das heißt auch eine gewisse Förderung bekommen, das ist immer auch ein Eigenanteil mit verbunden, also eigenes Geld, dann gibt es für die Umsetzung dieses Projekts dann die Möglichkeit, immer Studierende einzubinden, zum Beispiel, die dann hier bei uns in der Halle bei den praktischen Versuchen, das ist immer besonders spannend, also nicht am Schreibtisch, was zu machen, das gehört auch zu, klar, aber erstmal draußen vielleicht sich zu überlegen, wie, wir wollen jetzt irgendeinen Test durchführen, eine Materialprüfung vielleicht entwickeln, irgendwas Neues mal machen. Wir wollen mal wissen, ob das überhaupt funktioniert. Und dann muss man sich schon überlegen, wie, was für eine Maschine oder was für ein Gerät basteln wir denn mal zusammen, wo wir das und dieses oder jenes testen können. Und das ist schon mal eine Aufgabe für Studierende, also die sie unheimlich gerne machen, um die dann möglicherweise sogar in ihrer vielleicht Abschlussarbeit, heute heißt das ja Bachelorarbeit, du hast, Benedikt, damals noch eine Diplomarbeit geschrieben oder auch Masterarbeit, meinetwegen heißt das auch, je nachdem, wie lange man, wie viel Zeit man aufwenden möchte. Also dieses, um dieses Projekt dann durchzuführen und dieses Gerät, was man da entwickelt hat oder diese Testvorrichtung dann auszuprobieren. Und ganz toll ist es dann besonders, wenn man dann natürlich auch, wenn der Studierende oder die Absolventin die eigenen Ergebnisse vielleicht sogar auf dem Forum hier vorstellen kann, vor einem Fachpublikum und sich denn dem ersten Sturm der Praxis oder der Realität aussetzen kann. Mhm. Ja, also bei solchen Projekten, aber ich sage mal, vielleicht fällt mir gerade ein, wir haben natürlich auch unsere Großveranstaltung noch, das Oldenburger Rohrleitungsforum, eine der Veranstaltungen, aber es ist die größte halt, die hier einmal im Jahr im Februar stattfindet. Und da binden wir immer jede Menge Studierende ein, die übrigens aus allen Fachbereichen, das sind nicht nur Bauingenieure, sind auch Vermesser und das sind Architekten und was weiß ich, alles, was sonst noch so rumläuft, die wir dann beschäftigen für eine Woche oder zwei Wochen bei Aufbau, bei Anlieferung, bei Durchführung der Messe, bei Einlasskontrolle und Saalwächter, sage ich jetzt mal, so nenne ich die, Helfer, Informationsstände besetzen, bis hin zum Parkwächter draußen, der den Autoverkehr regelt. Also alles Mögliche machen die Studierenden und kriegen da natürlich auch mit, wie groß die Branche doch ist, wie viele Menschen und wie viele Firmen doch da unterwegs sind in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist auch schon ein Stück Werbung.
Hm. Definitiv. Benedikt, wie siehst du denn aus der Praxis die Rolle des Instituts und natürlich auch der Hochschule? Also es greift ja ineinander.
Genau. Also mein allererster Berührungspunkt mit dem Institut war tatsächlich die Ringvorlesung Rohrleitungsbau. Da hat Thomas immer interessante Referenten aus der Wirtschaft oder aus Bauunternehmen oder von Rohrherstellern herangeschafft, die dann halt in zwei Vorlesungsblöcken nicht nur theoretisches Wissen vermittelt haben, sondern auch eben ihre Produkte, ihre Bauverfahren, ihre Maschinen vorgestellt haben. Und das muss ich sagen, das hat tatsächlich Lust auf den Bereich grabenlose Rohrsanierung oder grabenlose Rohrverlegung, die Themen waren auch dabei, gemacht. Dann das, was Thomas gerade sagte, ich war auch mal als Student eingespannt, damals noch im Gebäude der Hochschule die Tische zu stapeln, dass der Raum für die Vorträge oder die Messe frei war. Da kriegte man natürlich auch mit, wie dann da die Riesenmaschinen angeliefert wurden. Also wer das mal gesehen hat, mittlerweile habt ihr den Standort zur Weser-Ems-Halle verlagert, aber alleine auf der Außenfläche, da stehen ja schon ein paar Millionen an Spezialmaschinen rum. Und wenn du dann Student bist und dann mit deiner Warnweste da irgendwie drauf aufpassen sollst, dass da keiner falsch parkt und dann kommen da auch mal irgendwelche Schwertransporte mit so riesen Bohrgeräten, das prägt auch. Das war schon eine spannende Zeit. Also da kann ich Thomas recht geben, also diese Verknüpfung, dass man als Student der Jade-Hochschule irgendwie da schon so ein bisschen Berührungspunkte haben kann, das ist da. Und jetzt in meiner heutigen Tätigkeit bekommt man natürlich mit, dass das Institut für Rohrleitungsbau natürlich oder die IRU GmbH ja Zulassungsprüfungen für Produkte macht, also jetzt so im Rahmen von beaufsichtlichen Zulassungen, Hochdruckspülversuche, die Darmstädter Kipprinne, also all das, wo Rohre oder Sanierungsmaterialien beweisen können, dass sie halt eine gewisse Lebensdauer auch erreichen können. Das bekommt man mit, dass das da läuft. Wir waren aber auch vor ein paar Jahren mal als Dommel involviert im Projekt Abwasserwärmenutzung. Da wurde in Oldenburg am Stadthafen ein Abwasserwärmetauscher installiert. Da waren wir als Nachunternehmer mit involviert, die Anlage zu installieren. Das ist ja auch ein Thema, was auch das IRO mit angetrieben hat und Machbarkeitsstudien etc. Das war jetzt so der letzte Punkt, wo wir sehr nah dran waren an der Forschung.
Jetzt habt ihr vorhin schon mehrfach das Oldenburger Rohrleitungsforum angesprochen. Was gibt's außer Grünkohl? Ich ärgere dich ein bisschen, Thomas. Du hast mehr im Vorgespräch erzählt, als ich direkt vom Grünkohl anfing, dass es mal eine Ausgabe zum IRO gab, einer Fachzeitschrift, auf der vorne drauf nur ein Grünkohlblatt war. Weil der Grünkohl eilt dieser Veranstaltung voraus, aber es gibt natürlich noch mehr.
Ach ja. Ich meine, im Prinzip ist das ja ganz schön, eigentlich sage ich jetzt mal, dass diese Veranstaltung mit dem Grünkohlabend verbunden wird. Das hat eine riesige Tradition und wir sind ja mittlerweile auf diesem Grünkohlabend in der Weser-Ems mit etwa 1000 Teilnehmern, knapp 1000 Teilnehmern, vollkommen auch ausgebucht. Wir könnten noch mehr unterbringen, aber es geht einfach nicht mehr. Und irgendwo ist das natürlich auch ganz schön. Ich habe damals so das Recht gesagt, wenn man denn sozusagen sich bemüht, hier neben der Messe, so die hier ja stattfindet, mit ja mittlerweile 450 Unternehmen, also auch Anbietern, Dienstleistern aus diesem Bereich, wenn man sich da bemüht, diese große Messe zu organisieren und auch parallel dazu noch eine große Vortragsveranstaltung mit 100 Referenten, die hier kommen und noch, was weiß ich, 30, 40 Moderatoren, die da denn aus den verschiedensten Bereichen des Rohrleitungswesens, sag ich mal, Vorträge hier bringen und eigentlich, sag ich mal, eine qualitativ hochwertige Fachtagung hier stattfinden lassen. Also das versuchen wir hier zu organisieren. Dann ist das ein ganz bisschen erstmal, sag ich mal, doch frustrierend, wenn man dann mit dem Grünkohlblatt sozusagen betitelt wird. Also weil es eben nicht darum geht. Aber ich sehe das mal positiv, wie ich viele Sachen positiv sehe. Das ist eben einfach das Symbol hier für das Oldenburger Rohrleitungsforum und eigentlich auch wirklich ein schönes abendliches Event und steht natürlich für Kommunikation und ich sage mal auch Zusammenhalt der Branche. Hier trifft sich die Branche der unterirdischen Infrastruktur. Wenn man hier nach Oldenburg kommt zum Oldenburger Rohrleitungsforum, kann man eigentlich mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass man denjenigen oder diejenige, die man treffen will, auch trifft, weil im Prinzip hier fast jeder auftaucht. Beziehungsweise wenn einer nicht auftaucht, fragt man schon, was mit dem, der ist ja krank oder wo ist der in diesem Jahr, ist der vielleicht noch Kurs gegangen, ich weiß es nicht. Also man wird vermisst, wenn man nicht auftaucht und das ist ja irgendwie dann schon schön. Und wenn die Leute dann sagen, scherzhaft, so verstehe ich es auch, vom Grünkohlkongress sprechen, dann ist das in Wirklichkeit ja vielleicht auch ein Ritterschlag.
Ja, die nächste Veranstaltung findet am 6. und 7. Februar statt. Und das Thema lautet, jetzt gucke ich nach, bevor ich was Falsches sage, Städte der Zukunft, Transformation unterirdischer Infrastruktur. Bist du auch da, Thomas?
Ja, weiß ich nicht.
Jo.
Wenn ich eingeladen werde. Also ich bin ja seit dem 1. Juli hier aus meinen Ämtern offiziell raus. Das haben wir damals schon, oder habe ich damals schon vor Jahren schon so eingeleitet, weil ich der festen Meinung bin und der Überzeugung bin, dass irgendwann einfach mal Schluss sein muss. Irgendwann sowieso. Und warum nicht dann zu einem festgesetzten Datum? Also seit jetzt vielleicht anderthalb Monaten oder zwei Monaten schon bald, bin ich sozusagen ohne Amt, aber natürlich dem IRO noch verbunden. Und bin seitdem auch, also aus der Geschäftsführung IRO GmbH und aus Vorstandsmitglied nicht mehr im Amt, aber seitdem als so ein Berater werde ich gelistet und stehe natürlich noch zur Verfügung. Wenn jemand was wissen will, kann er mich gerne anrufen und ich komme dann natürlich. Und ich komme auch gerne zum Volkenburger Rotlandsforum, das ist klar, weil ich ja einfach viele, viele Leute aus der damaligen Zeit kenne. Das war ja mein Berufsleben und auch mein Hochschulleben. Das ist dann später ja den zweiten Teil des Berufslebens ausgegangen.
Genau, also Thomas hat ja eben erwähnt, dass sie mit 450 Ausstellern, 1000 Tagungsteilnehmern, das durchaus eine große Veranstaltung ist, die ich aber nach wie vor noch als familiär empfinde. Also es ist tatsächlich so ein bisschen das Klassentreffen der Rohrleitungsbranche. Und das fand ja jahrelang in den Gebäuden der Fachhochschule statt. Und das war dann natürlich irgendwann platzmäßig und mit Rettungswegen und Parkplatzsituation natürlich irgendwann am Limit. Das Höchste, was du beim Oldenburger Rohrleitungsforum neben dem Grünkohlkönig bekommen konntest, war ein Parkausweis. Die wurden unter der Hand dann gehandelt und so. Und da haben wir natürlich zwischendurch auch überlegt, ob der Wechsel in die Weser-Ems-Halle der Veranstaltung gut tut, weil sie natürlich vielleicht auch ein bisschen was an Charme einbüßt. Und jetzt muss ich sagen, wir haben das jetzt 2 Jahre in der Weser-Ems-Halle mitgemacht und ich muss sagen, der Wechsel war gut. Also wir haben dann eine super Infrastruktur und dieser Klassentreffen-Charakter und dieses Familiäre ist trotzdem noch da. Nur, dass wir halt eine viel bessere Luft haben, nicht mehr so kalte Füße haben wie in den Zelten draußen, eine vernünftige Garderobe etc. Also ich empfinde das Rohrleitungsforum nach wie vor als eine der besten und wichtigsten Veranstaltungen für uns. Nicht, weil wir da neue Kunden kennenlernen und Abschlüsse machen oder so, wie man das auf anderen Messen macht, sondern es ist viel Kontaktpflege dabei. Und was ich ganz spannend fand, dass wir jetzt letztes Jahr auch zunehmend internationale Gäste hatten. Also wir hatten tatsächlich nicht nur aus den Niederlanden, gut, das ist jetzt geografisch nicht so weit weg, oder aus Dänemark, sondern tatsächlich auch Leute zum Beispiel aus Finnland, die sich bei uns am Stand über was informiert haben. Das hatte ich jetzt so auch nicht. Ich meine, Oldenburg ist jetzt nicht die internationale Metropole schlechthin, ne? Und das fand ich dann schon bemerkenswert, dass Leute aus Finnland kommen, um sich auf dieser Veranstaltung über die neuesten Trends zu informieren. Und von daher werden wir im Februar wieder gerne und voller Stolz unseren Stand da aufbauen und freuen uns auf eine tolle Veranstaltung, wie immer.
Also Benedikt, das ist nett, dass du das sagst. Und es hat uns in der Tat, das muss ich dann auch nochmal eben lossagen, werden wirklich umgetrieben. Was passiert, wenn wir hier aus dem Jahr der Hochschule, aus den Räumlichkeiten, aus den Innenräumlichkeiten weggehen und in die relativ nüchterne Weser-Ems-Halle umziehen? Werden wir zu einer Veranstaltung, wie man sie irgendwo anders auch stattfinden lassen könnte, werden wir zu einer Veranstaltung, die also, ich sag mal, eine gewisse Beliebigkeit hat, und verlieren wir damit diesen besonderen Charakter, ja, des Oldenburger Rohrleitungsforums, der ja gekennzeichnet ist, auch vielleicht durch die vielen Studierenden, die hier herumwuseln und mitarbeiten und mithelfen. Also verlieren wir diesen besonderen familiären Charakter, dieses Kollegiale. Und das wollte ich natürlich auf jeden Fall vermeiden. Und wir haben uns ganz, ganz schwer getan. Ein bisschen geholfen hat dabei, wenn man so will. Das ist was Positives, wenn man so will, die Corona-Zeit. Wir hatten leider zweimal keine Veranstaltung machen können hier. Wir haben schon zweimal Abend ausfallen lassen müssen, aus bekannten Gründen. Das ging einfach nicht, Kontaktverbot und so weiter. Und als es dann wieder ging, beziehungsweise als wir glaubten, dass im nächsten Jahr könnte es wohl wieder klappen, weil langsam die Corona-Pandemie überwunden schien und wir das nächste Forum vorbereitet haben, da haben wir gesagt, vorsichtshalber, lass uns das doch in die Weser-Ems-Halle verlegen, weil da haben wir einfach bessere Luft. Da können wir ein bisschen breitere Abstände ermöglichen, wenn es irgendwelche Auflagen gibt. Die Branche wird vielleicht dankbar sein, dass wir überhaupt wieder ein Forum machen können, dass sich überhaupt wieder treffen kann, wenn denn auch unter etwas, ich sag mal, nicht ganz so schönen Bedingungen. Und so sind wir in die Weser-Ems-Halle gegangen und im Nachhinein haben wir dann festgestellt, Mensch, das war genau das Richtige. Jeder hat es irgendwie als Besonderheit registriert, dass man hier zum Beispiel am Donnerstagnachmittag, also zur Hauptzeit der Messe, nicht mehr durch die Gänge gehen konnte, weil ein derartiges Gedrängel da herrschte, dass man kaum noch durch kann oder eigentlich überhaupt nicht mehr durch kann. Das hat zwar jeder gemerkt und gewusst, aber im rückblickend als so angenehm hat das auch keiner empfunden, dass man sich da, wie gesagt, wie so eine Sardine in der Dose bewegen musste. Und das hat eigentlich jeder als positiv empfunden, dass man sich denn einigermaßen bewegen konnte in der Weser-Ems-Halle, obwohl ich festgestellt habe beim letzten Mal, das ist auch schon mittlerweile ganz schön eng geworden. Hm. Also der Schritt war richtig und die meisten, also fast alle, die ich so getroffen habe, haben diesen Schritt gerne mitgemacht, also von unseren Kunden, wenn man so will. Das sind ja die Aussteller und auch unsere Besucher. Und wir haben dafür eigentlich viel Lob erhalten. Allerdings, wie gesagt, haben wir auch uns viel Gedanken darüber gemacht, wie wir so diesen Charme der Hochschule möglichst mit in die Weser-Ems-Halle nehmen können, indem wir viele Dinge, die wir da hier so leisten konnten oder angeboten haben, auch da angeboten haben in der Weser-Ems-Halle. Also wir wollen das gerne, dass wir den Eindruck einer besonderen Veranstaltung wollen wir nach wie vor gewährleisten.
Es ist jetzt auch schon das 37. Rohrleitungsforum im kommenden Jahr. Das ist auch eine ganze Menge.
Das 39.
Das stimmt, genau.
Es war vor allen Dingen zweimal richtig vorbereitet, mit allem Pipapo, mit allen Inhalten. Und dann mussten wir es leider absagen. Das ist schon bitter.
Ja.
Ihr habt überstanden und also ich habe auch so von Marktbegleitern, Lieferanten nur eher positive Tendenzen gehört und ich hoffe, dass jeder schon sein Hotelzimmer gebucht hat, weil er erlebt die Tourismusbranche im Nordwesten eine kleine Sonderkonjunktur.
Ja, das stimmt.
Die Taxifahrer auch, die freuen sich dann immer wie verrückt, weil sie dann die Leute hin und her chauffieren dürfen.
Es gibt hier Silvester und es gibt das Stadtfest in Oldenburg und auf den Krammermarkt, das ist unser großes Volksfest. Und dann kommen, glaube ich, schon wir mit dem Rohrleitungsforum. Taxibranche ist das schon gut.
Ja, super. Ja, dann trefft ihr euch wahrscheinlich im Februar.
Ja, wir und
Gehen wir mal von aus, ja.
Genau. Jetzt haben wir ganz viel über Brancheninhalte gesprochen. Du sagtest aber ja, irgendwann muss man sich auch trennen und Raum machen für andere. Was machst du mit deiner freien Zeit?
Also eigentlich genieße ich das, ja. Muss ich sagen, den Tag jetzt mittlerweile mit irgendwie einem oder zwei Programmpunkten zu füllen, die ich früher nebenbei erledigt habe. Erstaunlicherweise gelingt das. Also man fängt nicht ganz so früh an. Man frühstückt in aller Ruhe, man liest die Zeitung wirklich schon morgens dann durch und vielleicht auch Details und geht dann, sage ich mal, zu 10 Uhr, was weiß ich, macht man irgendetwas. Und wenn man das dann erledigt hat, dann ist auch bis Mittag das halbe Tagespensum schon gefüllt. Aber sonst habe ich natürlich meine Hobbys, also ich lese nach wie vor gerne und ich fahre auch noch gerne Motorrad, das tue ich häufig und gerne und mit vielen unterschiedlichen Bekannten. Jeder hat mal Lust, eine Tour zu machen und da bin ich dann dabei. Und wie gesagt, auch dem Rohrleitungsbau nach wie vor noch verbunden. Ich habe nebenbei jetzt noch ein oder vielleicht sogar eigentlich zwei Ingenieurbüros, die allerdings relativ wenig machen. Das ist zunächst einmal eine Gelegenheit, nur eine Hülle, wo ich etwas machen könnte, wenn ich was wollte und so, wo also wenig passiert. Aber ganz aus der Branche bin ich noch nicht weg, sozusagen.
Was war das letzte gute Buch, was du gelesen hast?
Ja, das hört sich jetzt vielleicht total langweilig an. Ich lese gerade aktuell mal wieder Siegfried Lenz, das ist nichts richtig Sensationelles, falls ihn jeder kennt. Aber die Deutschstunde kennt ja wahrscheinlich jeder. Ein Spitzenbuch nach meiner Meinung. Aber ich habe jetzt gerade das Vorbild, ein relativ unbekanntes Werk. Und da kämpfe ich mich gerade durch und bin so am Anfang. Und es ist natürlich typisch auch Lenz. Man merkt das sofort, Sprache und Aufbruch. Ja, mag ich gerne.
Ja, Benedikt, von dir habe ich jetzt, glaube ich, auch gerade in der Urlaubszeit irgendwo einen Buchtipp gesehen. Möchtest du auch einen geben?
Ja. Ist sicherlich literarisch nicht so hoch aufgehängt wie Siegfried Lenz. Ich habe gelesen von Maike van den Boom 8 Stunden mehr Glück. Da geht es drum, warum Menschen in den skandinavischen Ländern mehr Spaß bei der Arbeit haben, weniger an Burnout leiden, welche Unternehmenskultur, welche Rahmenbedingungen, nicht nur im Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft dafür nötig sind. Und das war für mich aus mehrerlei Hinsicht spannend. Natürlich an der anderen Stelle habe ich mir vor den Kopf geschlagen, Mensch, du Idiot, warum machen wir das hier im Unternehmen nicht auch so? Es sind aber auch Dinge, wo ich als Vater schulpflichtiger Kinder natürlich auch mir manchmal wünsche, ey, warum kriegt unser Schulsystem das nicht so hin wie da? Also wir hatten 8 Stunden mehr Glück von Maike van den Boom, kann ich tatsächlich empfehlen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Es war wieder spannend zu hören, wie Praxis und Lehre zusammenarbeiten können und welche Bedeutung das für die Region und darüber hinaus hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der heutige Rohrfunk. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen für das Zuhören.